Wetchup.
Wetchup.
Ulms vegan-vegetarisches Radio.
Jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr auf Radio Free FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Wetchup, der vegan-vegetarischen Radiosendung für Ulm und Umgebung. Heute sind für euch im Studio der Alex,
die Juline
und Svenja. Das Thema der heutigen Sendung ist Nachhaltigkeit. Vielleicht wundert ihr euch jetzt, wie das in eine vegan-vegetarische Radiosendung passt. Wenn es um Gründe für Vegetarismus oder Veganismus geht, denken ja viele Nicht-Veganer bzw. Nicht-Vegetarier, dass man das wohl hauptsächlich wegen der Tiere macht.
Aber auch Nachhaltigkeit kann ein Grund sein, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren. Und darüber möchten wir heute mit euch sprechen. Aber zuerst zum Begriff Nachhaltigkeit. Wir haben uns in der Ulmer Innenstadt umgehört und gefragt, was ist Nachhaltigkeit eigentlich?
Der Begriff kommt von der Forstwirtschaft. Das bedeutet, dass wenn wir einen Baum pflanzen, dann wird er 100 Jahre alt und dann wird der wieder nachgesetzt, also über die Generationen hinweg andauernd.
Nachhaltigkeit bedeutet, wenn etwas längerfristig eine Auswirkung hat. Also wenn ich zum Beispiel ein Projekt, es wird ja immer von Innovation gesprochen, aber das sollte dann halt nicht zu Ende sein und keinen Nachklang mehr haben, sondern sollte einfach eine längerfristige Auswirkung, eine merkbare, spürbare, längerfristige Auswirkung haben.
Wenn man nicht ohne Rücksicht auf Verluste sein Leben bestreitet.
Nachhaltig, das bedeutet einfach, dass man hier aus der Region mit kurzen Wegen saisonal die Sachen eben benutzen und dann auch eben einfach, wie soll ich sagen, wir versuchen ohne große Zusätze die Sachen einfach wachsen zu lassen und zu nutzen.
Genau. Nachhaltigkeit, wenn Produkte, die man benutzt und alles, was Umwelt und so ist, das einfach auf langfristig angesetzt ist. Also denke ich, dass einfach andauernd bewahrt wird und langlebig ist.
Ja, eine Methode oder Methoden, die angewendet werden, sodass sie auch in der Zukunft ihren Stand haben. Nicht irgendwie so unsere Luxus-Wegwerfgesellschaft, sondern man muss sich überlegen, wie kann man das machen, dass das erhalten bleibt.
Nachhaltigkeit ist für mich also im Endeffekt, wenn ich was konsequent mache und immer mache.
Nachhaltigkeit kann man einerseits so sehen, dass es sich auf die Umwelt beschränkt. Das heißt, wie leben wir nachhaltig? Also wie leben wir heute, dass es sich morgen auch noch gut leben lässt? Könnte man so sehen, wie produzieren wir Klamotten, dass weniger Stoffe, Reste weggeschmissen werden?
Wenn wir uns die Stimmen aus der Ulmer Innenstadt so anhören, dann wird klar, dass Nachhaltigkeit was mit Zukunft und Dauerhaftigkeit zu tun hat und die Umwelt scheinbar auch eine größere Rolle spielt. Aber jetzt zur Ernährung. Wir haben in der Ulmer Innenstadt eine weitere Frage gestellt. Hat Ernährung etwas mit Nachhaltigkeit zu tun?
Ja, natürlich. Wenn wir nachhaltig Ernährung produzieren, dann denken wir bei der Produktion daran, dass wir nicht in einer Generation alles zu verbrauchen haben, sondern auch die nächsten Generationen mit in den Fokus nehmen müssen.
In Bezug auf die Umwelt zum Beispiel, anderes Ernährungsbewusstsein, anderer Umgang mit dem Tier hat was mit unserer Gesellschaft zu tun. Gesundheitsförderlich, also das sind ja alles so nachhaltige Aspekte, denke ich doch, ja.
Ja, das geht in alle Bereiche, geht an von der, wie soll ich sagen, Ausnutzung der Ressourcen der Welt über Genmanipulation, keine Ahnung, geht in alle Bereiche. Wenn ich es überall, wo ich es übertreibe, dass irgendjemand zu Schaden kommt, sei es die Natur, sei es Generationen nach uns, dann sind wir da.
Absolut. Nachhaltigkeit ist, wenn ich danach gucke, dass die Böden, dass die, was ich anbaue, dass das einfach eine Dauer hat und dass das von längerfristigem Nutzen ist und anhält einfach. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass unsere Luxusgesellschaft mit der Ernährung übertreibt. Also Fettleibigkeit. Und vor allen Dingen gehen wir dann mit unseren Nahrungsmitteln, wenn wir 11 Millionen Tonnen wegwerfen, natürlich fürchterlich um. Ich habe auch was dagegen, dass man aus Lebensmitteln Benzin macht. Und deshalb bin ich schon der Meinung, dass das mit Nachhaltigkeit was zu tun hat.
Im Endeffekt, wenn ich, was ist hier auf Produkte ziele, die, ja, die immer wieder wachsen, die gesund nachwachsen, also nachwachsende Rohstoffe, beziehungsweise in dem Fall halt die zum Essen sind.
Ja, also könnte ich mir vorstellen, in Richtung Ernährung könnte ich mir vorstellen, wie können wir, also jetzt zum Einkauf, wie könnten wir nachhaltiger einkaufen, sodass wir daheim den Kühlschrank zwar voll haben, aber nichts wegschmeißen müssen. Also, dass wir irgendwie mehr planen, besser planen, wie packe ich meinen Kühlschrank, ohne dass ich ja so schnell wieder was wegwerfen muss. So könnte ich es mir in Richtung Ernährung sonst, ja, vielleicht einfach mehr auf Fleisch verzichten. Das ist bestimmt auf jeden Fall, weil die ganze wie Tiere gehalten werden, das ist so viel CO2-Ausstoß auch teilweise. Diese Massenhaltung ist auf jeden Fall nachhaltiger, wenn wir darauf achten, wo wir unser Fleisch kaufen.
Die befragten PassantInnen haben schon sehr viele wichtige Aspekte zum Zusammenhang von Ernährung und Nachhaltigkeit genannt, auf die wir im Verlauf der Sendung zumindest teilweise noch genauer eingehen wollen. Uns interessiert natürlich besonders der Aspekt Fleischkonsum. Und zu der Frage, wie Nachhaltigkeit und Fleischkonsum zusammenhängen, gibt es jetzt Auszüge aus einem Video von Wissenswerte.
Döner, Schnitzel, Currywurst. Wir Deutschen lieben Fleisch auf unserem Teller. Die meisten von uns gerne mehrmals täglich. Längst ist aus dem Sonntagsbraten ein Alltagsessen geworden. Wir essen doppelt so viel Fleisch wie noch vor 100 Jahren. Damit liegen wir ziemlich weit vorn im weltweiten Vergleich. Wir verbrauchen mehr als 10-mal so viel Fleisch wie eine Person in Mosambik und 27-mal so viel wie jemand in Indien. Und falls du glaubst, diese Mengen an Fleisch bekommt man durch Tierhaltung wie diese, müssen wir dich leider enttäuschen. Konventionelle Mastanlagen sind Fabriken, die mit dem natürlichen Lebensraum der Tiere nichts mehr zu tun haben. Die Lebensbedingungen sind für die Tiere unwürdig und für uns, wenn man es genauer betrachtet, ganz und gar nicht lecker. Aber nicht nur die Tiere zahlen einen hohen Preis für das billige Fleisch. Unser Appetit hat auch große Auswirkungen auf die Umwelt und auf unsere Mitmenschen, teilweise ganz am anderen Ende der Welt. Nehmen wir zum Beispiel diese Steaks. Die Herstellung verbraucht viel Wasser. Zum Vergleich, das ist fast 10-mal so viel wie für ein Kilo Brot. Ziemliche Verschwendung. Bedenkt man, weltweit haben 1,1 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und wir gießen damit Futterpflanzen, tränken Kühe und putzen Ställe. Auch das Abwasser ist ein Problem. In Gülle sind Nitrate und die sickern in den Boden und ins Grundwasser. Wo man viele Tiere hält, entsteht viel Gülle. Tatsächlich so viel, dass das Grundwasser dort häufig die Nitratgrenzwerte überschreitet. Fun Fact! Die Hauptquelle für Trinkwasser in Deutschland ist, na, genau, Grundwasser. Auch der Dünger von den Futterfeldern gelangt ins Wasser. Davon sinkt der Sauerstoffgehalt oft so stark, dass hier Tiere nicht mehr leben können. So wie an der Mündung des Mississippi, eine Todeszone von 20.000 Quadratkilometern. Bleiben wir mal beim Futter. Damit die Tiere, die wir essen wollen, schnell wachsen, kriegen sie Kraftfutter, meist Soja, aus Lateinamerika von riesigen Farmen. Dafür wird Regenwald abgeholzt, einer der artenreichsten Lebensräume der Erde. Jedes Jahr verschwinden Thüringen und Schleswig-Holstein in Brasilien. Eine Fläche Regenwald, so groß wie sie. Nun wachsen dort Monokulturen, soweit das Auge reicht. Pestizide und Dünger sorgen dafür, dass alles toll wächst. Aber schnell ist dadurch der Boden überlastet und ausgenutzt. Und dann müssen neue Felder her und mehr Pestizide und mehr Dünger. Das ist schlecht für die Umwelt und für die Menschen, die dort leben und arbeiten. Apropos, viele, die hier eigentlich leben, werden vertrieben, um den Feldern Platz zu machen. Auch ihre Arbeit müssen die meisten Kleinbauern aufgeben. Mit den Preisen der Megafarmen können sie nicht mithalten. Stattdessen arbeiten sie nun dort, schlecht geschützt gegen die Chemikalien und für sehr wenig Geld. Der Sojaexport ist ein trügerischer Segen für Entwicklungsländer. Der Profit wandert in die Taschen weniger sehr reicher Farmer. Im Land selbst bleibt fast nichts und die Armen werden ärmer. Nochmal zurück zu unseren Steaks. Sie verursachen jede Menge Treibhausgase. Du weißt schon, Klimawandel und so. Wie entstehen die Emissionen? Also, da sind natürlich die berühmten pupsenden Kühe und Schafe. Etwa ein Drittel fällt bei der Brandrodung für Futterplantagen und Weiden an. CO2 wird frei und die Wälder fehlen in Zukunft als Emissionsspeicher. Ein weiteres Drittel verursacht der Dünger fürs Futter. Weltweit pustet die Nutztierhaltung mehr Klimagase in die Atmosphäre als alle Autos, Laster, Flugzeuge und Schiffe der Welt zusammen. Auf der Erde lebt fast 1 Milliarde Menschen in Hunger. Und der hohe Fleischkonsum in Ländern wie Deutschland ist Teil des Problems. Fleischproduktion braucht nämlich viel Platz. Nicht unbedingt die Tiere selber, aber der Anbau des Futters. Weltweit wächst auf einem Drittel der Felder Tierfutter. Fläche, die für den Anbau von Nahrung für Menschen fehlt. Ganz konkret, hier ein Hektar Fläche. Wenn man darauf Fleisch erzeugt, reicht's für dich und mich. Baut man Gemüse an für eine Familie und von einem Hektar Kartoffeln wird eine ganze Fußballmannschaft satt, inklusive Trainern und Ärzten. Während die Weltbevölkerung weiter wächst, wird der Platz für unser Essen immer knapper. So entpuppt sich unser billiges, flächenintensives Fleisch als unfairer Luxus. Denn mit unserem Ernährungsstil bekommen wir nicht mal aktuell alle Menschen satt. Und dann ist da noch die Sache mit dem Hähnchenfleisch. In Deutschland stellen wir es in Massentierhaltung her und mit finanzieller Hilfe der EU. Doch wir essen am liebsten nur Hähnchenbrust. Der Rest verkauft sich bei uns schlecht. Also frieren wir ihn ein und verschiffen ihn. Zum Beispiel nach Ghana. Die Bauern hier züchten auch Hühner, aber im kleinen Stil und ohne vergleichbare Geldhilfen wie in der EU. So ist das deutsche Fleisch viel billiger als die Hähnchen aus Ghana selbst, obwohl es so weit gereist ist. Unser billiges Fleisch zerstört die Märkte in Westafrika und verhindert, dass Menschen dort von Viehzucht leben können. Wie du siehst, unser Fleischappetit hat schwere Folgen auf der ganzen Welt.
Das war Mike Ronson and the Business International. Ihr hört Wetchup, die vegan-vegetarische Radiosendung für Ulm und Umgebung. Und unser Thema heute ist Nachhaltigkeit. Und wir stecken eigentlich auch schon tief im Thema drin. Gerade hatten wir euch einen Ausschnitt aus einem Video von Wissenswerte vorgespielt. Darin gab es einen sehr guten Überblick über die Zusammenhänge von Fleischkonsum und Nachhaltigkeit.
Wenn man sich jetzt mal vergegenwärtigt, mit wie vielen ökologischen und sozialen Problemen die Produktion tierischer Produkte einhergeht, dann kann man auch verstehen, warum Nachhaltigkeit tatsächlich für immer mehr Menschen ein gewichtiger Grund ist, vegetarisch oder vegan zu leben. Ihr könnt das Video übrigens mit Bild und in voller Länge auf YouTube anschauen. Einfach mal den Titel Fleisch und Nachhaltigkeit suchen.
Bei unserem heutigen Buchtipp befassen wir uns natürlich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit. Darin stellen wir euch vor How Bad Are Bananas von Mike Berners-Lee.
Buchtipp.
Letztlich kann alles, was wir konsumieren und alles, was wir tun, aus einer Klimaperspektive betrachtet werden. Und genau das macht Mike Berners-Lee in seinem 2010 erschienenen Buch How Bad Are Bananas mit dem aussagekräftigen Untertitel The Carbon Footprint of Everything. Der Carbon Footprint oder zu Deutsch ökologische Fußabdruck ist ein Indikator, der die Klimabedeutung von Produkten oder Tätigkeiten zumindest ungefähr in Zahlen ausdrücken kann. Zum Beispiel als Gewicht der Emissionen an CO2-Äquivalenten. Es gibt unzählige Faktoren, die in den ökologischen Fußabdruck mit hineinspielen. Die Herstellung selbst, Transport, Lagerung, Verpackung, aber auch Nutzungsdauer oder Nutzungshäufigkeit. Für bewusst lebende und konsumierende Menschen und solche, die es werden wollen, ist es deswegen oft schwer einzuschätzen, welche Klimaauswirkungen ihre Kaufentscheidungen oder ihr Verhalten tatsächlich haben. Und genau da kommt das Buch von Mike Berners-Lee ins Spiel. How Bad Are Bananas steckt voller interessanter Fakten samt Quellenangaben zu diesen CO2-Äquivalenten. Zahlreiche konkrete Beispiele aus ganz unterschiedlichen Bereichen des menschlichen Lebens werden kurz, verständlich und mit relevanten Wenns und Abers besprochen. Das reicht von alltäglichen Dingen wie eine E-Mail, ein T-Shirt bügeln, ein Liter Wasser kochen, eine Stunde Fernsehen, eine Hose oder das Licht anlassen, bis hin zu spezielleren Vorkommnissen wie eine Hotelübernachtung, ein Weihnachtsexzess oder die Fußballweltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Das Buch ist außerdem sehr unterhaltsam geschrieben und wunderbar übersichtlich aufgebaut, nämlich nach Gewichtsklassen an Emissionen. Das erklärte Ziel des Autors ist es, den LeserInnen einen Carbon Instinct zu vermitteln, ein Gefühl für die Klimaauswirkungen von allem, was sie tun und womit sie sich befassen. Auch wenn es sicher Zeit braucht für einen solchen Carbon Instinct und man das Buch vermutlich mehrfach lesen müsste, um alle darin enthaltenen Informationen zu verarbeiten, so geben doch schon wenige Seiten wertvolle Anhaltspunkte, wo sich der persönliche ökologische Fußabdruck leicht verringern lässt und wo man auch mal ein Auge zudrücken kann. Das Schöne dabei ist, Mike Berners-Lee schwingt niemals die Moralkeule und man wird keine allgemeinen Verhaltensregeln finden. Vielmehr lädt er dazu ein, das eigene Verhalten kritisch zu reflektieren und zeigt Möglichkeiten auf, wie sich der persönliche ökologische Fußabdruck durch kleine Änderungen und nach individuellen Bedürfnissen verbessern ließe.
Das Thema Lebensmittel ist dem Autor übrigens wichtig genug für ein eigenes kleines Kapitel. Einerseits werden darin die einzelnen Komponenten des ökologischen Fußabdrucks von Lebensmitteln besprochen. Andererseits bietet der Autor eine Reihe von Low-Carbon-Food-Tipps. Zum Abschluss seien die drei Tipps mit dem größten Einsparpotenzial genannt. Mit dabei, und zwar mit satten 25% Einsparpotenzial, das Reduzieren von Fleisch- und Milchprodukten. Ebenfalls 25% Einsparpotenzial gesteht der Autor dem Aufessen gekaufter Lebensmittel zu, inklusive nichts verderben lassen, Reste aufbewahren und möglichst alle Bestandteile verwerten. Für einen saisonalen Einkauf, möglichst ohne Treibhaus und Luftfracht, veranschlagt der Autor 10% Einsparpotenzial. Wer sich weiter mit der Optimierung des eigenen ökologischen Fußabdrucks befassen möchte, sollte unbedingt einen Blick in dieses Buch werfen.
Free FM.
Wetschab. Rezept des Monats.
Als Rezept des Monats möchten wir euch heute eine Moussaka vorstellen, die sich eigentlich komplett aus regionalen Zutaten kochen lässt und damit äußerst nachhaltig ist. Die Moussaka ist ein südosteuropäischer Schichtauflauf, der vor allem aus Griechenland bekannt ist und der neben Auberginen, Kartoffeln und Tomatensauce oft Hackfleisch enthält. Bei uns gibt es natürlich eine vegane und etwas ausgefallenere Variante. Wir kochen unsere Moussaka mit 2 großen Kartoffeln, 1 großen Aubergine, 2 Zucchini, 1 Tomatensauce mit Linsen, gegrillten Champignons und 1 gegrillten Paprika sowie 1 Bechamel für oben drüber. Der Aubergine entziehen wir erst einmal die Bitterstoffe, indem wir sie in Scheiben schneiden, die Scheiben großzügig mit Salz einreiben, sie eine halbe Stunde stehen lassen und danach abspülen. Auch die Kartoffeln und Zucchini benötigen wir in Scheiben. Die Champignons halbieren wir und die Paprika schneiden wir in Streifen. All dies Gemüse beträufeln wir mit Öl, legen es auf Backblechen aus, dafür werden mindestens 2 nötig sein, und schieben es für 20 bis 30 Minuten in den heißen Ofen. Während das Gemüse grillt, können wir die 2 Soßen zubereiten. Für die Tomatensauce je 1 klein gehackte Zwiebel und Knoblauchzehe anbraten, 2 Dosen Tomaten, Oregano, Salz, Pfeffer und Zucker dazu und mit 1 extra Tasse Wasser auch 1 Tasse Linsen hineingeben. Dafür kann man beispielsweise auch Linsen von der Alp nehmen. Die Tomatensauce sollte so lange köcheln, bis die Linsen noch nicht ganz durch, aber auch nicht mehr hart sind. Dabei variiert die Kochdauer natürlich je nachdem, welche Linsen man verwendet. Für die Bechamel geben wir 100 Milligramm vegane Margarine in einen Topf und sobald diese geschmolzen ist, die gleiche Menge Mehl dazu, mit 1 Prise Muskat. Das Mehl so lange mit der Margarine verrühren, bis es leicht braun ist, dann 300 Milliliter Pflanzenmilch dazugießen, 1 Teelöffel Gemüsebrühpulver dazu und das Ganze unter Schneebesengeklapper aufkochen. Sobald das Gemüse aus dem Backofen draußen ist, können wir dann anfangen, alles in eine große eingefettete Auflaufform zu schichten. Zunächst mischen wir Champignons und Paprika in die Tomaten-Linsensoße. Dann legen wir mit den Kartoffelscheiben 1 erste Schicht, die wir mit 1 Drittel der Soße bedecken. Als nächste Schicht legen wir die Zucchini und wieder kommt 1 Drittel Tomatensoße drüber. Die 3. Schicht legen wir aus den Auberginen, dann kommt der Rest Tomatensoße und wir schließen mit 1 dicken Schicht Bechamel ab. Das Ganze kommt dann noch einmal für 20 Minuten in den ohnehin schon heißen Ofen. Und wir haben einen super leckeren, sehr nachhaltigen veganen Gemüseauflauf, mit dessen Raffinesse man durchaus auch Gäste beeindrucken kann. Lasst es euch schmecken.
Im Ortbericht haben wir heute einen Gast, nämlich David Jans von Foodsharing. Hallo David.
Hallo Svenja.
David ist der Botschafter, also der Ansprechpartner und Koordinator für Foodsharing in Ulm und Stuttgart. David, erzähl uns doch einfach mal, was man sich unter der Initiative Foodsharing vorstellen kann.
Ja, Foodsharing ist eine Initiative, die wendet sich gegen Lebensmittelverschwendung und wurde im Zusammenhang mit den Dreharbeiten zu dem Film Taste to Waste von Valentin Thurn gegründet. Und es war im Dezember 2012, da ging die Plattform online.
Und seit wann seid ihr jetzt hier in Ulm aktiv?
In Ulm sind wir so seit Mai 2014 jetzt aktiv.
Ich denke mal, viele werden die Initiative Foodsharing noch gar nicht kennen. Erzähl uns doch einfach mal, wie das Ganze funktioniert.
Ja, Foodsharing ist eine Plattform, die kann man auf verschiedene Art und Weisen nutzen. Zum Beispiel kann man Lebensmittel, die man selber übrig hat, kann man online stellen, sozusagen einen virtuellen Essenskorb erstellen. Und ein anderer kann dann den Essenskorb sehen und kann sich mit dem anderen absprechen und den Essenskorb dann abholen. Das läuft alles kostenlos ab. Und dann gibt's noch die Ebene, wo man sich als Freiwilliger melden kann und zum Beispiel eine betriebliche Kooperation unterstützen kann. Da haben wir zum Beispiel eine Kooperation mit einer Bäckerei aufgebaut und wir holen abends die Backwaren ab, die nicht verkauft werden konnten, und verteilen die dann weiter.
Und welche Idee steckt hinter dieser ganzen Foodsharing-Initiative?
Die Idee dahinter ist eigentlich, dass die ganzen Lebensmittel, die sonst verschwendet werden würden oder weggeworfen werden, nicht weggeworfen werden, sondern eben noch dem menschlichen Verzehr zugeführt werden und dass die eben nicht in der Tonne landen.
Was sind das denn für Lebensmittel, die ihr da so abholen könnt?
Das ist ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel bei einer Bäckerei holen wir die Backwaren ab, die am gleichen Tag nicht verkauft werden konnten, oder auch die Sachen vom Vortag. Das können Restaurants sein, die ihre gekochten Speisen abgeben wollen, oder die Zutaten, die in der Küche übrig geblieben sind, die nicht mehr verkocht werden konnten am gleichen Tag. Das können Supermärkte sein, die aufgeplatzte Packungen haben oder ja Kartons, die irgendwie angeeckt sind und die nicht mehr so verkauft werden können. Das sind abgelaufene Waren. Einzige Ausnahmen sind zum Beispiel Speisen mit rohem Hackfleisch oder Speisen mit rohem Ei drin oder aber auch Lebensmittel, deren Verbrauchsdatum abgelaufen ist. Also nicht das Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern das Verbrauchsdatum. Wenn das abgelaufen ist, dann dürfen wir es nicht mehr weiterteilen.
Jetzt gibt's ja auch diese Initiative der Tafeln, wo nicht mehr verkaufbare Lebensmittel eben auch ausgegeben werden. Stellt Foodsharing in irgendeiner Art und Weise eine Konkurrenz dazu dar?
Nein, auf keinen Fall. Also wir sind keine Konkurrenz zur Tafel und möchten dies auch nicht sein. Wir stehen in Kontakt mit den Tafeln und mit dem Tafelladen zum Beispiel. Und wir möchten einfach die Bereiche abdecken, die die Tafeln nicht abdecken können. Und es sind ganz, ganz viele Betriebe, die eben Lebensmittel wegschmeißen. Und deswegen nehmen wir die Bereiche nur in Anspruch, die die Tafel nicht abdecken kann. Und wir möchten keine Konkurrenz zu den Tafeln sein.
Welche Bereiche sind das dann konkret, bei denen ihr euch mit der Tafel ergänzt?
Also im Prinzip habe ich so begonnen in Ulm, dass ich zuerst zur Tafel ging und gefragt habe, mit welchen Betrieben sie kooperieren oder wo eben noch Kapazitäten sind, die sie nicht abdecken können und welche Betriebe wir zum Beispiel ansprechen können, die eben nicht mit der Tafel bereits kooperieren. Und so habe ich dann angefangen und wir haben uns gut verständigt und ich habe dann die Betriebe eben angefragt, die nicht mit der Tafel zusammenarbeiten, und so konnten wir jetzt die erste Kooperation knüpfen. Das war allerdings ein Betrieb oder ist ein Betrieb, der mit der Tafel und mit uns zusammenarbeitet. 3 Tage die Woche holt die Tafel ab und 2 Tage holen wir ab.
Ihr unterscheidet euch aber ja auch einfach vom Aufgabenspektrum her, ne?
Richtig, wir haben nicht wie die Tafel die Bedürftigkeit im Vordergrund. Uns geht es jetzt vordergründig um die Lebensmittelverschwendung, um die Vermeidung eben dieser Lebensmittelverschwendung. Wenn sich die Verteilung unserer Lebensmittel mit der Bedürftigkeit verbinden lässt, ist natürlich super und optimal und das ist auch von uns angestrebt. Aber wenn wir es auch anderweitig nicht schaffen, dann verteilen wir es eben auch im privaten Rahmen oder eben im Freundeskreis an die WG und so weiter. Das Hauptziel ist eben, dass die Lebensmittel nicht in der Tonne landen.
Du hattest vorhin gesagt, dass die Helfer sich in einzelnen Betrieben eintragen können. Wie muss man sich das genau vorstellen? Ist man dann nur in einem Betrieb aktiv oder kann man auch in mehreren Betrieben mitwirken?
Also man kann sich bei so vielen Betrieben eintragen, wie man es zeitlich, sag ich mal, managen kann. Also wenn man den ganzen Tag Zeit hat, kann man auch 3, 4, 5 Kooperationen mitmachen oder man sagt, ich habe nur einmal die Woche Zeit, wie es einem passt.
Und die Lebensmittel werden dann zu einem zentralen Sammelpunkt gebracht oder wie verteilt er die weiter?
Im Moment verteilen wir sie einfach auf privater Ebene weiter. Ziel wäre natürlich schon, wenn wir so einen privaten oder so einen zentralen Verteilerpunkt haben, einen Verteiler nennt sich das bei uns. Und da sind wir auf der Suche nach einem geeigneten Ort, der am besten die ganzen Tage und die ganze Nacht zugänglich ist und wo im besten Fall ein Kühlschrank steht, ein schönes Regal, wo alle Menschen, auch die zum Beispiel nicht online sind, Lebensmittel hinbringen können und Lebensmittel wieder mitnehmen können, sodass jeder Mensch die Möglichkeit hat, seine Lebensmittel zu verteilen oder eben so zu tauschen, damit sie nicht in der Tonne landen.
Wenn ihr so auf einen Betrieb zugeht, wie sind denn da üblicherweise die Reaktionen, wenn ihr eure Idee vorstellt?
Die sind ganz unterschiedlich. Also zum Teil sagen die Betriebe, okay, super Idee, aber wir haben keinen Bedarf. Wir schmeißen nichts weg oder wir verschenken Abgelaufenes an Kunden oder an die Mitarbeiter. Andere sagen wiederum, auch eine tolle Idee, aber wir machen einfach generell nicht mit, wir möchten das nicht. Und die anderen sagen, super, wir sind dabei, wir sind froh, dass wir die Sachen nicht wegschmeißen müssen. Und teilweise melden sich die Betriebe auch von sich aus bei uns und sagen, ich habe von euch gehört, wir wollen da mitmachen und wir möchten eben die Sachen, die wir selber hergestellt haben, zum Beispiel die Bäckerei, nicht wegschmeißen.
Und das Ganze ist eine deutschlandweite Initiative?
Der Ursprung war in Deutschland, hat sich mittlerweile auf die Schweiz und Österreich ausgeweitet und mittlerweile eigentlich auch ist in jedem Land so ein bisschen was entstanden und wir möchten es auch gerne weltweit dann weiter verbreiten, aber das dauert noch und wir sind damit gerade dabei, die Vorbereitungen zu treffen.
Das Thema der heutigen Sendung ist ja Nachhaltigkeit. Kannst du noch mal kurz darauf eingehen, inwieweit jetzt Foodsharing und Nachhaltigkeit zusammenhängen?
Das ist ein ganz großes Thema, das viel weggeschmissen wird. Es geht darum, dass wir in einer Überflussgesellschaft leben und dass in diesen Lebensmitteln ja nicht nur dieser Preis drin steckt, wofür sie zu kaufen sind im Supermarkt, sondern eben ganz, ganz viele Ressourcen. Da steckt Energie drin, da steckt Arbeitskraft drin, da steckt Transportkosten stecken drin mit Treibstoff und so weiter und so fort. Und all das werfen wir automatisch auch mit in den Müll, wenn wir das Lebensmittel wegschmeißen. Und dagegen möchten wir eben angehen.
Wenn jemand sich jetzt auch in diesem Bereich engagieren möchte, hier in Ulm, was kann diese Person ganz konkret machen?
Und diese Person kann sich zum Beispiel anmelden auf der Plattform foodsharing.de und kann dann sich bei der Regionalgruppe Ulm zum Beispiel melden, kann sich dort anschließen und sieht dann über diese virtuelle Landkarte, sieht dann die Betriebe, die mitmachen bei uns und kann dann sehen, aha, in diesem Betrieb werden noch Helfer gesucht, kann sich da eintragen und sieht dann auf der Plattform, wie er sich eintragen kann, wie er sich engagieren kann bei der Abholung, wann er abholen kann. Der Betriebsverantwortliche und der Botschafter wird ihn dann kontaktieren und so kann man sich ins Team integrieren. Und dann ist man dabei.
Das war David Jans, der Foodsharing-Botschafter für Ulm und Stuttgart, hier bei Wetschup im Vorortbericht. Vielen Dank, David, dass du uns diese spannende Initiative vorgestellt hast.
Danke für die Einladung.
Veggie einmal eins.
Im Veggie einmal eins wollen wir heute über Freeganismus reden. Auf diesen Begriff stößt man immer häufiger, insbesondere im Zusammenhang mit Foodsharing, wovon wir ja gerade gehört haben. Jolene, was ist denn Free Vegan?
Also erstmal zum Wort selbst. Freegan ist eine Verschmelzung vom englischen Free und Vegan. Freegane Menschen kaufen zwar keine tierischen Produkte, die Ausbeute beim Containern oder Foodsharen darf aber schon tierische Produkte enthalten. Die Begründung dafür ist, dass bei tierischen Produkten, die aus dem Müll kommen, kein zusätzliches Tierleid entsteht, weil die Produkte nicht mehr dem Kreislauf von Angebot und Nachfrage unterliegen.
Okay. Es geht also darum, dass Essen, das sowieso nicht mehr Teil des Konsumkreislaufs ist, verwertet werden soll, auch wenn es zum Beispiel, wenn es um Milchprodukte geht.
Genau. Für viele Veganer geht es ja darum, dass die überwiegend eher fließbandmäßige Produktion von tierischen Produkten damit verbunden ist, dass Tiere leiden müssen oder sozusagen dann als Nebenprodukt getötet werden, wie beispielsweise die männlichen Küken bei der Eierproduktion. Wenn ich jetzt also tierische Produkte kaufe, die eben leider in den allermeisten Fällen aus Massenproduktion stammen, dann erhöhe ich ja zumindest ein Stück weit die Nachfrage nach diesen Produkten, was letztlich wieder zu mehr Produktion und damit auch zu mehr Tierleid führt. Das ist also gemeint mit Kreislauf von Angebot und Nachfrage.
Und was ist jetzt an den tierischen Produkten von Containern oder Foodsharing anders?
Naja, wenn Essen bei Foodsharing landet oder containert wird, heißt das ja dann, dass es ausgesondert wurde, weil es nicht mehr verkauft werden kann. Wenn man das Essen dann verzehrt, hat es also keinen Einfluss auf die Supermarktstatistiken. Also es generiert keine Nachfrage. Es verhindert einfach nur, dass eigentlich noch genießbares Essen auf dem Müll landet. Und das ist dann ja auch wieder die Verbindung zum heutigen Thema. Denn es werden ja unglaublich viele Lebensmittel weggeworfen, für deren Produktion Wasser verbraucht wird, Dünger eingesetzt, Kraftstoff für Maschinen und Transport aufgewendet wurde und so weiter. Und damit das alles nicht ungenutzt auf dem Müll landet, machen eben manche Veganer eine Ausnahme hier.
Im Verlauf der Sendung haben wir schon viel von Ressourcen gehört und davon, dass für Nachhaltigkeit ein sparsamer Umgang mit Ressourcen wichtig ist. Auch vom ökologischen Fußabdruck war bereits die Rede. Und das wollen wir mit unserem heutigen Blick ins Web vertiefen. Darin stellt euch Leni die Seite Footprint Deutschland vor.
Blick ins Web.
Wenn du erfahren möchtest, ob dein Ressourcenverbrauch verträglich für unser Ökosystem ist oder in welchen Bereichen deines Lebens du nachhaltiger handeln könntest, dann bist du bei unserem heutigen Blick ins Web genau richtig. auf der Seite www.footprint-deutschland.de der BUND-Jugend kannst du anhand weniger Fragen klären, ob dein Fuß auf diese Erde passt. Vom ökologischen Fußabdruck hast du ja in dieser Sendung bereits gehört. Er gibt an, wie viel Hektar Erdfläche pro Jahr notwendig sind, um den Lebensstil und den Lebensstandard eines Menschen zu ermöglichen. Dies wird mit der Maßeinheit globaler Hektar angegeben. Zur Berechnung werden zunächst alle natürlichen Ressourcen, die ein Einzelner im Alltag benötigt, gezählt und dann ermittelt, wie viel Land- und Wasserfläche für deren Produktion, Verbrauch und Abfall anfällt. Im nächsten Schritt wird dieser Wert auf die gesamte Menschheit hochgerechnet und mit der sogenannten Biokapazität verglichen. Die Biokapazität ist die Menge an biologisch produktiver Fläche. Zwar beträgt die Oberfläche der Erde etwa 51 Milliarden Hektar, aber nur 8,3 Milliarden Hektar sind für uns nutzbar, also produktiv. Unterschieden wird hierbei zwischen Weideland, Ackerland, Siedlungsfläche, Wald, Fischgründe sowie CO2-bindender Fläche. Wenn man diese insgesamt auf unserer Erde verfügbaren 8,3 Milliarden Hektar pro Jahr nun unter allen Menschen fair verteilt und davor auch noch eine gewisse Fläche für den Erhalt der biologischen Vielfalt abzieht, so steht jedem von uns etwa 1,8 Hektar zu. Das ist etwas mehr als zwei Fußballfelder. Vergleicht man nun den ökologischen Fußabdruck und die Biokapazität, so kann man ablesen, ob auf der individuellen Ebene, aber vor allem auch global betrachtet, ein Gleichgewicht vorliegt oder nicht. Weltweit betrachtet liegt eine ziemlich starke ökologische Überlastung vor. Die Menschheit lebt also sozusagen auf Kredit. Zum einen verbrauchen wir Ressourcen um einige schneller, als die Ökosysteme diese erneuern können, und zum anderen erzeugen wir mehr Kohlenstoffdioxid, als absorbiert werden kann. Die Menschheit verbraucht jährlich etwa 50% mehr Ressourcen, als für die Erde tragfähig wären. Das heißt, wir bräuchten eigentlich 1,5 Planeten. Das Problem ist aber weniger der absolute Mangel an Ressourcen auf unserer Erde, sondern dass unser globaler Verbrauch extrem ungleich verteilt ist. In den Industrieländern beträgt der ökologische Fußabdruck 6,5 Hektar pro Person, in den Entwicklungsländern nur 0,9 bis 1,7. Die deutsche Bevölkerung verbrauchte im Jahr 2010 im Durchschnitt 4,6 globale Hektar und damit mehr als doppelt so viele Ressourcen, wie unser Land besitzt. Und weil die Biokapazität im eigenen Land nicht ausreicht, lagern wir große Teile unseres ökologischen Fußabdrucks in andere Länder aus, beispielsweise durch den Import von Soja für die Fleischproduktion, welcher in Südamerika einiges an Anbaufläche beansprucht.
Beim Blick ins Web habt ihr erfahren, wo und wie ihr euren ökologischen Fußabdruck berechnen könnt und wie es weltweit und in Deutschland um den ökologischen Fußabdruck so aussieht. Das war aber ganz schön viel Information, deswegen gibt es den Beitrag bald zeitnah auf www.freefm.de/programm/wedgeup zum Nachhören. Hat eigentlich von euch schon mal jemand den ökologischen Fußabdruck berechnet?
Ich habe das tatsächlich während der Vorbereitung zur Sendung gemacht, muss aber zugeben, so ganz leicht ist es mir nicht gefallen. Es sind zwar wirklich nicht so übermäßig viele Fragen, aber manche Sachen sind schon etwas schwer zu beantworten. Zum Beispiel, ob mein Haushalt einen geringen, mittleren oder hohen Stromverbrauch hat. Keine Ahnung. Oder der Abschnitt Reisen. Da wird gefragt, wie viele Kilometer bei den Urlaubsreisen im letzten Jahr in welchem Verkehrsmittel zurückgelegt wurden. Da musste ich schon etwas denken und Rechenarbeit reinstecken. Aber insgesamt fand ich es super interessant, einfach so mal als Anhaltspunkt. Und am Ende bekommt man seinen Fußabdruck im Vergleich zum Durchschnittsdeutschen in unterschiedlichen Kategorien. Und Ernährung ist eine davon. Und da habe ich mich einfach gefreut, dass ich tatsächlich im Vergleich zum Durchschnitt deutlich besser dastehe, so ohne Fleisch und mit nur wenigen tierischen Produkten. Aber ein Blick auf die Uhr verrät, dass unsere Sendezeit bald vorbei ist. Deswegen schnell noch zu den Termintipps.
Wir starten mit dem kommenden Samstag, dem 4. April. Da findet ihr das Mausmobil der Ärzte gegen Tierversuche in der Ulmer Bahnhofstraße auf Höhe des Einstein-Denkmals. Die informieren zwischen 11 und 16 Uhr über Tierversuche und tierversuchsfreie Methoden.
Am Samstag, den 11.04., geht es dann ab nach Hannover zum Vegan Spring. Euch erwarten viele Infos, Bücher, Kleiderstände und natürlich unzählige vegane Köstlichkeiten, Live-Kochshows und einen Markt, bei dem ihr dann alle nötigen Zutaten gleich kaufen könnt. Infos gibt es unter www.veganeshannover.de.
Am 14. April findet der monatliche Stammtisch der WEBU-Regionalgruppe WG und Bund in der Villa Mayo statt. Los geht's um 8. Schaut einfach vorbei.
Am 19. April dann gibt es ebenfalls auch in der Villa Mayo einen Aktionstag für Animal Equality mit Kinderprogramm ab 14 Uhr, Live-Musik ab 16 Uhr und einer großen Tombola. Die Erlöse sollen Animal Equality bei ihren weiteren Tierschutzaktionen unterstützen.
Vom 25. April bis 3. Mai findet die internationale Aktionswoche Vegan Bake Sale statt, bei dem sich alles um vegane Backwaren dreht. Die Aktionsseite könnt ihr unter www.veganbakesale.org besuchen. Von WG und Bund gibt es gleich zu Beginn der Aktionswoche am Samstag, den 25. April, ab ca. 11 Uhr einen Probier- und Infostand in der Hirschstraße.
Ja, das waren schon die Veggie-Termintipps für den April. Und damit geht Veggie leider heute langsam zu Ende. Am Mikrofon und hinter dem Mischpult waren heute Alex,
Svenja
und Julien. Redaktion hatte Svenja inne, Julien, Leni, Toshi und Alex. Musikzusammenstellung wie immer von Laura und die Gesamtleitung hatte Svenja.
Ja, das gesamte Veggie-Team bedankt sich fürs Zuhören. Auf freefm.de/program/veggie findet ihr demnächst die Podcasts und die Playlist zur heutigen Sendung.
Wenn ihr Kommentare oder Fragen zur heutigen Sendung habt, dann schreibt uns bitte. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Die E-Mail-Adresse lautet ulm@webu.de. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch in 4 Wochen wieder einschaltet. Dann werden wir das Thema Veganismus als Trend unter die Lupe nehmen. Zum Abschluss heute die Kaiser Chiefs mit One More Last Song.